Es ist cool, Nein zu sagen. Es ist nicht cool, Ja zu sagen.
In der Bundespressekonferenz. Unser Thema jetzt ist der Drogen- und Suchtbericht 2016. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler. Herzlich willkommen. Frau Mortler, Sie haben auch gleich das Wort.
Vielen Dank, Herr Sandivani, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich heute, Ihnen diesen Drogen- und Suchtbericht 2016 vorstellen zu können. Dieser Bericht soll Ihnen die vielfältigen Aufgaben und das intensive Engagement der Bundesregierung in der Drogen- und Suchtpolitik zeigen. Bei der Drogenkonferenz der Vereinten Nationen, UNGAS, im Frühjahr diesen Jahres wurde wieder einmal deutlich, wie aktiv und anerkannt Deutschland in diesem Themenfeld ist und welches nachhaltige Interesse viele andere Staaten an unserer Drogen- und Suchtpolitik haben. In vielen anderen Staaten gibt es keine so intensive Diskussion über die Drogen- und Suchtpolitik wie in Deutschland. Dass diese Thematik in Deutschland umfangreich, öffentlich und auch mit verschiedenen Ansätzen diskutiert wird, zeigt mir, dass wir in Deutschland einen offenen Meinungsaustausch schätzen und letztlich gemeinsam davon profitieren. Das finde ich gut. Dieser Bericht soll explizit allen, die sich an diesem wichtigen Diskurs beteiligen, gleich, ob wir immer einer Meinung sind oder nicht, aktuelle Daten und Zahlen an die Hand geben. Und ganz persönlich möchte ich Ihnen mit diesem Bericht meine Arbeit als Drogenbeauftragte der Bundesregierung näher vorstellen. Deshalb die Kapitel, die sich speziell den Schwerpunkten meiner Arbeit widmen. Wenn ich meine Arbeit als Drogenbeauftragte unter eine Überschrift stellen müsste, dann würde ich den Satz wählen, den wir bei der UN-Drogenkonferenz UNGAS zur UN-Drogenpolitik konzentriert haben. Den Menschen, sein Wohlergehen und seine Gesundheit in den Mittelpunkt stellen. Dieser Konsens war neben den klaren Aussagen, dass Strafen bei drogenbezogenen Delikten verhältnismäßig sein müssen und Kleinstdelikte deshalb nicht mit unangemessenen Strafen belegt werden dürfen, dass wir die Todesstrafe konsequent ablehnen, dass Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung drogeninduzierter Gesundheitsschäden eine zentrale Rolle spielen und dass wir Angebote und die Förderung von Maßnahmen zur alternativen Entwicklung in Drogenanbaugebieten intensivieren, einer der großen Erfolge von New York. Die Gesundheit und das Wohlergehen des Menschen in den Mittelpunkt stellen. Was bedeutet das? Für mich bedeutet es, dass wir zwei Dinge machen müssen. Die Menschen dafür gewinnen, selbst achtsamer mit ihrer Gesundheit umzugehen, um Drogenkonsum und drogenbedingte Gesundheitsfolgen von vornherein zu vermeiden. Und es heißt, dass wir denen, die dennoch konsumieren, helfen müssen und ihnen unsere Achtsamkeit geben. Ich kann Ihnen versichern, diese Bundesregierung will im klaren Interesse des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung und des Einzelnen in der Drogen- und Suchtpolitik etwas erreichen. Das zeigt sich aktuell und deutlich an der Gesetzgebung zuletzt. Zum 1. April dieses Jahres haben wir für einen umfassenden Jugendschutz bei E-Zigaretten und E-Shishas gesorgt. Und das war mir wichtig, auch im Versandhandel. Zum 20. Mai dieses Jahres haben wir verpflichtende Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen eingeführt und schädliche Zusatzstoffe in Tabakwaren punktgenau verboten. Dem ging eine lange Diskussion voraus. Am Ende haben sich der Gesundheits- und Verbraucherschutz, habe auch ich mich durchgesetzt. Wir haben eines meiner zentralen politischen Anliegen auf den parlamentarischen Weg gebracht, den Gesetzentwurf Cannabis als Medizin. Von Beginn meiner Zeit als Drogenbeauftragte an ein zentrales Anliegen, dafür zu sorgen, dass schwerkranke Menschen einen legalen Zugang zu Cannabis ausschließlich zu medizinischen Zwecken erhalten. Nicht zu irgendeinem Cannabis, der vom Schwarzmarkt kommt oder zu Hause unter völlig unklaren Bedingungen angebaut wird, sondern in standardisierter Qualität, die erst eine adäquate medizinische Therapie durch den Arzt und nicht etwa in diffuser Eigentherapie ermöglicht. Und es war mir wichtig, dass die Kassen die Kosten der Behandlung unter bestimmten Voraussetzungen übernehmen. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen, darum geht es mir. Das sogenannte neue psychoaktive Stoffe-Gesetz wurde ebenfalls dem Bundestag übermittelt. Es verbietet neue psychoaktive Substanzen in einer Weise, die der Polizei ermöglicht, wirksam gegen den Onlinehandel vorzugehen und die vor allem verhindert, dass die mittlerweile sehr professionellen Anbieter von NPS weiter mit der vermeintlichen Legalität dieser Substanzen werben. Hinzu kommt die Novelle des Tabakerzeugnisgesetzes mit dem Ziel eines Außenwerbeverbotes für Tabakwaren, des Verbots der kostenlosen Abgabe und der klaren Regelung, keine Tabakwerbung bei Kinofilmen, die für Jugendliche zugelassen sind. Sie können sich vorstellen oder vielleicht auch nicht, wie hart der Kampf um dieses Gesetz ist. Ich habe selten erlebt, dass eine Lobby so präsent ist wie hier. Ich kann nur sagen, bei über 120.000 Tabaktoten im Jahr hört der Spaß auf. Wer einmal raucht, der kommt schwer davon los. Jeder, der es einmal probiert hat, weiß das. Ich auch. Wir müssen verhindern, dass junge Menschen überhaupt zur Zigarette greifen. Das gelingt inzwischen ganz gut. Von den 12- bis 17-Jährigen rauchen heute nur noch 7,8%. Vor 15 Jahren waren es noch 27%. Dennoch, ich sehe keinen Grund, weswegen wir einfach zusehen sollen, wenn diese Branche fast 200 Millionen Euro im Jahr ausgibt, um neue Kunden zu gewinnen. 200 Millionen, Sie finden die genaue Zahl im Bericht. Das übersteigt alles, was wir im Jahr an Präventionsmaßnahmen im Bund auf den Weg bringen können. Übrigens, bei der Außenwerbung haben sich die Ausgaben in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Und Plakatwerbung, Kinowerbung, kostenlose Abgabe, das sind genau die Methoden, die auf junge Menschen ausgerichtet sind. Meine Damen, meine Herren, mit Blick auf die ca. 75.000 Patientinnen und Patienten mit einer Abhängigkeit von illegalen Opiaten, die sich in Deutschland in einer qualitätsgesicherten und, was für mich sehr wichtig ist, von den Kassen bezahlten Substitutionstherapie befinden, ist mir auch Folgendes wichtig. Unser Haus bereitet zurzeit eine Reform des Substitutionsrechts vor. Dies wird Erleichterungen für die in der Substitution engagierten Ärzte und Ärztinnen geben, denen ich an dieser Stelle ausdrücklich danke, und auch für die Patienten, die diese Versorgung dringend und verlässlich brauchen. Ich setze in meiner Arbeit Jahresschwerpunkte, um für neue Themen öffentliche und politische Aufmerksamkeit zu schaffen. In meinem ersten Amtsjahr als Drogenbeauftragte stand das Thema Alkohol- und Tabakkonsum während der Schwangerschaft im Vordergrund. 28% der Schwangeren trinken gelegentlich Alkohol. Jedes Jahr kommen etwa 2000 Babys mit dem Vollbild des fetalen Alkoholsyndroms auf die Welt. Schwerwiegende und lebenslange Behinderungen sind die Folge. Wir haben damals genau die Schwachstellen des Informationssystems und der Versorgung analysiert und gezielte Projekte angestoßen. Dabei haben sich zwei große Probleme gezeigt. Erstens wurden FAS, das fetale Alkoholsyndrom, und FASD, die fetale Alkoholspektrumstörung, also ein Teilbild von FAS, vielfach nicht oder zumindest viel zu spät oder gar nicht erkannt oder falsch diagnostiziert. Wir haben deshalb eine medizinische Leitlinie auf den Weg gebracht, die die Ärzte bei der Diagnose unterstützt. Das heißt, dass es früher, schneller und besser zu Ergebnissen kommt. Ich darf Ihnen diesen ersten Leitfaden, Leitlinie kurz vorstellen. Der wird im Moment überarbeitet und ist eine wertvolle Hilfe für alle Ärztinnen und Ärzte. Zweitens gab es bisher keinerlei Informationen für die Betroffenen selbst. Was habe ich eigentlich? Wozu führt das? Wie kann ich mir helfen? Nach intensiven Vorarbeiten konnte ich im Frühjahr dieses Jahres den ersten Leitfaden, das erste Handbuch veröffentlichen, der sich speziell an die Betroffenen selbst richtet. Das gibt es außer in Deutschland nur in Kanada. So schaut er aus, in einfacher Sprache, leicht erklärt, inzwischen vergriffen, Neuauflage in Auftrag gegeben. Zu meinem Jahresschwerpunkt 2015, Crystal Meth. Auch dieser Schwerpunkt wirkt fort. Letztes Jahr konnte ich in den Haushaltsverhandlungen 500.000 Euro mehr an Präventionsmitteln zum Thema Crystal herausholen. Die nutzt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für gezielte Kampagnen. Insgesamt scheinen unsere Maßnahmen Erfolg zu haben. Wir sehen nicht, dass sich Crystal rasant von den Grenzregionen ins ganze Land ausbreitet. Crystal ist aber nicht nur ein Thema für die Prävention. Die große Frage ist auch, wie man Crystal-Patienten behandelt. Der Schauspieler Erik Steffes, der bis vor wenigen Tagen bei Let's Dance zu sehen war, ist ein gutes Beispiel dafür, dass Crystal-Meth-Abhängigkeit behandelbar ist. Die Frage ist aber, wie? Denken Sie an das enorme Aggressionspotenzial, das diese Droge auslöst. Auch hier sind wir einen Schritt weiter. Mit der letzten Jahrestagung haben wir die Erarbeitung der sogenannten S3-Leitlinien angestoßen. Jetzt liegen sie vor. Klare Leitlinien, noch nicht gedruckt, aber wirklich ganz, ganz frisch. Klare Leitlinien zum Umgang mit Crystal-Patienten, an denen sich jeder Arzt, Sozialarbeiter und Psychologe orientieren kann. Dieses Jahr gehe ich ein Thema an, das uns noch Jahrzehnte beschäftigen wird. Wenn nicht der Mensch den Computer, sondern der an sich segensreiche Computer den Menschen steuert, die Schattenseite der Digitalisierung, Computerspiel und Internetabhängigkeit. Studien zeigen, dass gut 500.000 Menschen in Deutschland Computerspiel und Internetabhängig sind. Experten gehen sogar von bis zu 1 Million Betroffener aus. 16% der Neuntklässler verbringen 4,5 Stunden am Tag und länger am Computer. Was bedeutet das für die Jugendlichen in der Folge? Vereinsamung, Verwahrlosung, ein Abkoppeln von der Realität? Und vor allem, wie kann man verhindern, dass Jugendliche in die digitale Welt abgleiten? Wie holt man sie wieder dort heraus? Wie kommt man zur viel gepriesenen Online-Offline-Balance? Erste Projekte habe ich auf den Weg gebracht, etwa zur Entwicklung einer Online-Ambulanz oder zur Erhebung von Daten im Rahmen der sogenannten U-Untersuchungen der Kinderärzte. Vor allem aber habe ich den Drogen- und Suchtrat gebeten, mir bis zur Jahrestagung konkrete Vorschläge vorzulegen. Am 9. November ist es soweit. Mein Kongress, meine Konferenz findet im Umspannwerk am Alexanderplatz statt. Der Titel lautet www.webholicsuchthilfe.de Generation Internetsüchtig? Fragezeichen. Um es zusammenzufassen, ich will die Digitalisierung, aber ich will sie so, dass sie dem Menschen nützt. Und das ist nicht immer ein Selbstläufer. Die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt stellen, Menschen zu gewinnen, achtsamer mit dem eigenen Leben umzugehen, Menschen mit Drogenproblemen zu helfen, das ist mein Thema. Dafür muss man auch bereit sein, ungewöhnliche Wege zu gehen. Vielleicht kennen Sie schon den Spielfilm Treppe aufwärts mit Christian Wolf. Er kommt am 23. Juni in die Kinos. Ein exzellenter Beitrag zum Thema Glücksspielsucht. Er ist wirkungsvoller als jede Kampagne. Sogar bei den Hofer Filmtagen kam Treppe aufwärts aufs Treppchen. Ich habe vom Konzept dieses Films gehört und für mich entschieden, besser können wir nicht über die Gefahren des Glücksspiels aufklären. Diesen Film muss es geben. Ich habe mit bescheidenen Mitteln die Dreharbeiten dieses Films finanziell unterstützt. Wir haben ihn als Projekt des Monats ausgezeichnet, bei einer Vorpremiere im Zoopalast gezeigt und nun dafür gesorgt, dass es ins Programm der nächsten Jugendfilmtage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufgenommen wird. Die Jugendfilmtage haben bisher 150.000 junge Menschen erreicht. Meine Damen, meine Herren, ein großes Thema ist für mich, und das zieht sich wie ein roter Faden durch, der immer noch viel zu hohe Alkoholkonsum. Trotz aller wirklich guter Zahlen über die konsumierte Gesamtmenge im Jahr und die sinkende Prävalenz bei Jugendlichen. Die Bundesregierung setzt dem eine Vielzahl ausgefeilter Kampagnen entgegen. Sie können diese im Bericht nachlesen. Eines möchte ich dennoch einmal ansprechen. Es gibt sicherlich tolle Ausnahmen. Aber ich bin sehr unzufrieden damit, wie wenig Aufwand in Ländern und Kommunen darauf verwandt wird, die Regeln des Jugendschutzes beim Alkoholverkauf durchzusetzen. Da muss mehr geschehen. Heute Abend werde ich gemeinsam mit der früheren Fußballnationalspielerin Nia Künzer noch einmal die große Kampagne von BZGA und Sportverbänden Alkoholfrei Sport genießen vorstellen, deren Schirmherrin ich bin. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Sportkollegen auf diese großartige Aktivität hinweisen könnten, die in den Tagen der Europameisterschaft mehr Aktualität denn je hat. Sport soll für Leistung und Fairness stehen, nicht für den Bierkasten danach. Außerdem werde ich zum Monatsende und noch vor der Feriensaison meine Kampagne Rauchfrei im Auto vorstellen. Dabei sein werden die großen Automobilverbände, die Ärzteschaft und der Kinderschutz. Wir müssen nicht endlos über Verbote reden, wenn wir etwas sofort tun können, und das machen wir. Achtsamkeit für die Gesundheit ist das Stichwort. Ich wünsche Ihnen einen rauchfreien Sommer mit maßvollem Alkoholkonsum. Vorerst freue ich mich aber auf Ihre Fragen, und ich möchte Sie persönlich zu meinem Jahresempfang heute Abend in der Kalkscheune einladen. Auch dort können Sie alkoholfreie Drinks genießen. Wenn nicht, dann können Sie zumindest im Drogen- und Suchtbericht nachlesen, über welche Rezepte ich hier rede. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Wir haben bis um 11 Uhr Zeit. Danach kommt die nächste Pressekonferenz. Die erste Frage hat Herr Jung.
Frau Mortler, wann und wie weiß ich, dass ich online süchtig bin?
Wenn sich mein tägliches Verhalten nicht mehr mit dem beschäftigt, was der Alltag von mir erwartet, nämlich, dass ich pünktlich aufstehe, dass ich mich wasche, dass ich mich ordentlich anziehe, dass ich pünktlich zur Schule gehe. Wenn sich am Ende nur noch alles ums Netz dreht, dann ist absolute Gefahr im Verzug.
Zusatz? Das heißt, Menschen, die online arbeiten, sind besonders gefährdet?
Es geht in erster Linie um Spiele, um Computerspiele. Und wenn es ums Internet geht, dann geht es um die sogenannten sozialen Netzwerke, in denen ich so gefangen sein kann, dass ich nicht mehr rauskomme. Und die normale Arbeit, die ich als Berufstätiger habe, ist davon nicht oder weniger betroffen.
Also Facebook ist eine Gefahr?
Ein soziales Netzwerk, Sie haben es genannt, kann eine Gefahr sein, wenn ich nur noch darauf fixiert bin und meine Umwelt, mein Umfeld gar nicht mehr wahrnehme.
Herr Zweigler.
Frau Mortler, ich wollte gern zu dem Thema, was Sie aufgebracht haben, Alkohol und Sport, zurückkommen. Die Realität vor der Fußball-Europameisterschaft ist aber die, dass massenhaft geworben wird für Bier und alles, was so dazugehört. Kämpfen Sie da gewissermaßen gegen Windmühlenflügel oder sind Sie auch im Gespräch mit Alkoholherstellern, also Bierbrauereien etc.?
Ich habe ja von meiner Vereinbarung gesprochen, die ich ja unterzeichnet habe vor wenigen Wochen mit dem Deutschen Fußballbund, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, mit dem Handballbund, mit dem Turnerbund, und jederzeit sind weitere eingeladen. Es gibt auch schon neue oder zusätzliche Anmeldungen. Und hier werben wir bewusst dafür, dass Sport oder alkoholfrei Sport genießen ein Thema ist, das von oben ja verinnerlicht werden muss. Und ich war wirklich überrascht, dass der Präsident Grindel, der neue Präsident des DFB, beim letzten Pokalspiel hier wohl in Berlin eine klare Ansage gemacht hat und gesagt hat, die Biertusche von bisher, die wird hier nicht stattfinden. Ich weiß, dass das viel Ärger verursacht hat, aber er hat sich genau auf unsere Vereinbarung bezogen. Das halte ich für einen wichtigen Schritt. Und wir haben ja hier nicht nur ein Papier unterschrieben, wir haben Tausende von Veranstaltungen vereinbart, die nicht nur ganz oben, sondern unten in den Sportvereinen ankommen sollen. Das heißt, dass wir von oben bis unten und von unten bis oben für das Thema sensibilisieren und werben wollen.
Kurze Nachfrage. Man pokert gerade um die Bundesliga-Rechte. Da geht es um Milliarden. Ich vermute, Sie werden um jede Million für die Prävention gegen Alkohol kämpfen müssen. Frustriert Sie das manchmal, wenn Sie da bei Ihnen ist, geht es vielleicht um 1-2 Millionen, um aufzuklären, und dort werden Milliarden verschoben, weil in dem Umfeld so wunderbar zu werben ist und weil da so wahnsinnig viele Werbeeinnahmen kommen?
Es ist wie im wirklichen Leben. Es wird einem nichts geschenkt, und ich bin auf der anderen Seite froh und dankbar, dass wir gerade bei Kampagnen, die Jugendliche ansprechen, mit der PKV mit der privaten Krankenversicherung hier Partner, zusätzliche Partner an unserer Seite haben, die viel Geld für Aufklärung in die Hand nehmen. Und ich kämpfe darum, dass es auch so bleibt.
Herr Kollege.
Bauer, Hessischer Rundfunk, eine Frage zur Online-Sucht. Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ich habe heute Morgen Sie gehört in einem Interview, da haben Sie gesagt, dass vor allem Frauen in den sozialen Netzwerken verloren gehen. Können Sie das noch ein bisschen erklären?
Ja, also ist in der Tat so. Die Statistik sagt, Jungs sind mehr auf Spiele ausgerichtet. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie spielsüchtig, computerspielsüchtig werden, ist größer. Und bei den Mädels ist es nicht umgekehrt, aber da ist das Verhältnis wesentlich höher, nämlich sie spielen gern in sozialen Netzwerken. Und das ist eben die Gefahr, dass mir einerseits nicht mehr rauskommt aus den Spielwelten und andererseits die Mädchen in den sozialen Netzwerken verloren gehen. Und deshalb ist mir meine Jahrestagung so wichtig, Aufklärung, aber auch die Frage, was können wir tun, was müssen wir tun, denn wir können die Computer nicht wegschmeißen, wir können unsere Hände nicht wegschmeißen, es ist unser tägliches Leben, aber mein Ziel ist es, dass das Handy, der Computer uns unterstützen, aber nicht beherrschen sollen.
Herr Woratschka.
Frau Mottler, Sie sagen, Sie sind sehr unzufrieden damit, mit welchem Aufwand die Länder und Kommunen die Regeln des Jugendschutzes durchzusetzen versuchen. Nun kommen Sie aus Bayern. Bayern gilt als Land der Biertrinker. Geht Ihr Appell auch an Ihr Heimatland und an die CSU, Stichwort auch zum Beispiel Oktoberfest?
Mein Appell geht an alle. Ich bin die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Da lasse ich kein Bundesland aus, selbstverständlich.
Stichwort Oktoberfest vielleicht nochmal. Das ist ja jetzt eine von vielen Großveranstaltungen, wo nun wahrlich kein großer Aufwand betrieben wird, um die Jugendlichen fernzuhalten von den Bierkrügen.
Und ein guter Grund für mich, im Vorfeld des Oktoberfestes da massiv darauf hinzuweisen.
Die nächste Frage, Frau Lennertz.
Noch eine Frage zur Online-Sucht. Und wie begegnet man dem denn praktisch? Wenn Sie sagten jetzt, 16% der Neunklässler hängen schon 4 Stunden oder länger vorm Computer. Was würden Sie denn Eltern raten, Lehrern raten oder wer muss da tätig werden?
Es ist wie mit jeder Suchtform, der Zeigefinger bringt gar nichts. Wichtig ist mit seinen Kindern, egal um welche Substanz, und hier geht es ja um eine stoffungebundene Sucht, es sich handelt, mit den Kindern sich auseinanderzusetzen im positiven Sinne. Und wenn das Gespräch zwischen Kind und Eltern keinen Fortschritt bringt, dann zusammen mit dem Kind Beratung aufzusuchen. Diese Beratung gibt's, aber wir arbeiten daran, dass sie besser wird, dass sie flächendeckend im Land angeboten wird. Und dazu wird uns meine Jahrestagung am 9. November einen ganz großen Schritt voranbringen, weil wir ausgezeichnete Experten dazu eingeladen haben.
Und die Beratung dann auch in Suchthilfestellen oder
ja,
wo?
Also die Beratung vor Ort in den Kommunen wird angeboten, aber sie ist noch nicht so ausgebaut und so effektiv, wie ich mir das vorstelle. Das liegt oft an personellen Ressourcen, an finanziellen Ressourcen. Und hier ist es meine Aufgabe, an die Länder zu appellieren und zu sagen, passt auf, hier gibt es eine neue Form von Sucht. Die müssen wir jetzt angehen und nicht verschlafen.
Herr Jung.
Mortler, selbst in Ihrer Fraktion gibt es jetzt schon Vertreter, die sich für eine Legalisierung von Cannabis einsetzen. Denken Sie, dass Sie immer noch eine moderne Politik der Cannabis-Illegalisierung, also des Cannabis-Verbotes, führen oder laufen Sie der Zeit hinterher?
Wen meinen Sie denn da?
Herr Pfeiffer zum Beispiel.
Wie?
Herr Pfeiffer.
Ja, das ist ein alter Hut. Er hat es kein zweites Mal wiederholt. Die Frage Legalisierung, warum nicht, wir müssen doch mit der Zeit gehen, ist für mich alles andere als nachvollziehbar. Wir haben seit 2015 neue Studien bzw. eine Metastudie, die alles an Wissen ausgewertet hat, was bedeutet Cannabiskonsum wirklich? Das ist das eine und sie kommt zu eindeutigen Ergebnissen. Ich selber bin regelmäßig in Suchthilfeeinrichtungen vor Ort und muss immer noch feststellen, dass Cannabiskonsum und Cannabisprobleme einer der Gründe ist, warum Menschen eine Beratung, eine Hilfe aufsuchen. Und ich frage Sie ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, und ich habe von Achtsamkeit auf meine Gesundheit gesprochen, wo wir gesunde Nahrungsmittel einfordern, die Standards erhöhen, wo wir auf der anderen Seite Arzneimittelzulassung mit einem aufwendigen Zulassungsverfahren versehen. Ein Arzneimittel soll ja sicher sein. Und auf der anderen Seite brechen wir mit Verbraucherschutz, indem wir leichtfertig sagen, Cannabis muss legalisiert werden. Für mich persönlich ist Verbraucherschutz nicht teilbar. Und es gilt auch für Cannabis. Wir haben genügend Probleme bei Alkohol, bei Tabak. Wir sind auf einem guten Weg. Aber hier zu bremsen und bei Cannabis zu sagen, naja, haben wir mal nicht so, gehört zum Zeitgeist, legalisieren wir, davor warne ich. Das ist eine absolute Verharmlosung und bedeutet auch, dass ein Verbot oder das Aufheben eines Verbotes dazu führt, dass ich den Anreiz in Anbauländern auf der anderen Seite erhöhe, zu produzieren, dass ich aber auch andererseits den Marktzugang erleichtere und damit das Geschäft in dem Fall der Krankheit fördere.
Nachfrage? Sie haben gerade von eindeutigen Ergebnissen Ihrer Metastudie gesprochen, aber nicht die Ergebnisse genannt. Können Sie die noch nennen? Und können Sie eigentlich erklären, warum eine Pflanze, die jetzt als Medizin zugelassen wird, Cannabis, vom Patienten selbst eigentlich nicht angebaut werden kann? Also hat sich hier, Sie hatten ja beim Rauchen von der Tabaklobby gesprochen, hat sich hier die Pharmalobby durchgesetzt?
Das wäre eine zu einfach gestrickte Antwort. Deshalb unterscheide ich ja sehr wohl und differenzierte mit einem Gesetz, das wir auf den Weg gebracht haben, nämlich Cannabis als Medizin in Therapiequalität, so wie es für jedes Arzneimittel ja auch gilt. Und auf der anderen Seite haben wir den von Ihnen geforderten Freizeitkonsum. Da soll alles bitteschön auch so sein. Das kann nicht das Ziel sein und es ist auch nicht das Ziel der Drogenbeauftragten, weil ich die Gesundheit der Menschen im Blick habe, vor allem der gesunden Menschen. Und gerade diese WHO-Studie zeigt, dass wir mit Psychosen oder dass die Betroffenen mit Psychosen kämpfen. Die Merkfähigkeit, die Denkfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit lässt nach und ausgerechnet in einer Zeit, wo junge Menschen ja ihr Gehirn quasi brauchen, um nicht nur in der Schule, sondern fürs Leben zu lernen. Und Colorado ist hier auch ein weiteres Beispiel. Wir wissen, dass gerade Colorado zeigt, dass die Zahl der problematischen oder des problematischen Konsums 39% über den Zahlen anderer US-Staaten liegt, in dem es keine Legalisierung gibt.
Die nächste Frage, Herr Kollege.
Frau Mottler, was sagen Sie denn, ich würde gerne nochmal zurück zum Thema Fußball und Alkohol, was sagen Sie denn einem Jugendlichen, der mit einer Gruppe unterwegs ist, alle trinken, er sagt, ich will eigentlich nicht, aber der Druck ist so groß. Was würden Sie dem sagen?
Es ist cool, Nein zu sagen. Es ist nicht cool, Ja zu sagen.
Die nächste Frage, Frau Kollegin.
Frau Mottler, ich habe eine Frage noch zur Online-Sucht. Haben Sie da auch Erkenntnisse vorliegen, um welche Art von Spiele es sich dabei handelt und welche Komponenten dazu führen, dass die Betroffenen nicht mehr aufhören können? Und eine Frage zu Crystal Meth. Ich habe jetzt hier keine Zahlen gefunden zur Entwicklung des Konsums. Sind die hier auch irgendwo im Bericht?
Kann ich auf Anhieb nicht sagen. Wir können aber zuletzt bei Crystal Meth festhalten, dass es nach wie vor ein Problem der oder an den Grenzregionen zu Tschechien ist und gibt, dass Crystal Meth sich teilweise in Großstädte weiter bewegt hat, nicht in jede Großstadt, Aber dass Berlin eine der Städte ist, wo Crystal Meth Konsum nicht nur bekannt ist, sondern auch praktiziert wird. Das sind aber nur punktuelle Entwicklungen. Und die zweite Frage bezog sich auf die Computerspiele. Hier geht es einfach um Spiele, die sehr fesselnd sind, wo ich weiß, sie so fesselnd sind, nicht mehr aufhören kann. Das heißt, ich bin in diesen Spielen gefangen.
Können Sie da auch ein paar Beispiele nennen?
Konkretes, also ich schaue die Filme nicht. Tag und Nacht, nein, ich kann Ihnen kein Beispiel nennen. Aber grundsätzlich sind es Filme oder Spiele, die einen jungen Menschen ansprechen, die ihn fesseln, weil sie altersgerecht auch aufbereitet sind.
Herr Jung war noch nicht richtig zufrieden.
Ganz kurz, Sie sprechen von Spielesucht, aber können keine Spiele nennen, die süchtig machen?
Ich sage ja, es sind fesselnde Spiele.
Welche?
Ja, welche? Ich habe keine Namen im Moment, aber das ist ja sehr zweitrangig.
Also eher so ein Bauchgefühl.
Bitte?
Ist das so ein Bauchgefühl?
Nein, das ist kein Bauchgefühl, sondern das sagt die Statistik der Experten eindeutig. Aber da steht im Moment auch kein Name. Wie heißt das Spiel? Kann ich Ihnen jetzt sagen. Ich kann es gerne nachholen, aber ich habe es spontan nicht auf dem Schirm.
Ich würde mich um eine Nachreichung freuen. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Alkohol in der Nationalmannschaft. Da sagen Sie auch, ich zitiere, auch beim Feiern mit unserer Nationalmannschaft geht es alkoholfrei fröhlich zu. Warum fordern Sie dann kein Alkoholverbot im Stadion? Das wäre doch jetzt mal vielleicht der logische Schritt.
Das können auch andere übernehmen, die Verantwortung im Stadion haben. Und es wird ja so praktiziert, vielfach.
Sie fordern das nicht?
Ich fordere kein Alkoholverbot im Stadion.
Gibt es weitere Fragen?
Aber ich fordere alkoholfrei Sport genießen. Und ich freue mich, wenn es immer mehr alkoholfreie Getränke, auch alkoholfreie Biere gibt, die in diesem Zusammenhang angeboten werden und der Konsum der alkoholfreien Getränke steigt. Und dafür werbe ich.
Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Mortler für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz. Einen schönen Tag.
Danke.